etwas mit dem Faschismus zu tun hatten, denn als die erste Untersuchung von Fromm gemacht worden, noch als der Faschismus schon gibt, aber noch nicht der Nationalsozialismus, da sind diese Untersuchungen noch durchaus in dem Sinne gewesen, dass man sagt, je mehr die Leute autoritär sind, desto mehr haben sie den Hang auch zum Gehorsam. Ich würde sagen, dass da an dieser Stelle etwas ist, das ich noch immer sagen würde, sogar im Alltag. Wo geben Leute ein relativ autonomes Selbstverständnis auf? Wo geben sie sich eine Sache hin in einer Art und Weise, wo sie ihre Individualität vollkommen aufgeben? Sogar in Popkonzerten, wenn sie es so haben wollen. Ja? Das heißt, wo wird sozusagen der Pop-Idol zum Idol im Wortsinne? An dieser Stelle würde ich schon irgendwie das Autoritäre ausmachbar wollen. Das Pop-Idol noch lange nicht Auschwitz bedeutet, ich meine, das dürfte ja mehr oder weniger klar sein. Die Nomenklatur von F-Skala mag problematisch sein. Das Phänomen, das untersucht wird, ist für meine Begriffe ein wichtiges Moment, das doch bis heute für meine Begriffe seine Gültigkeit hat. Jetzt erinnere ich trotzdem, was die erste Frage war, nämlich der Individualisierung der Leute, die, schauen Sie, weil wir uns ja nie in die Rolle des Geschundenen reindenken können. Also weder empathisch noch mitfühlend noch und so weiter, ich meine, das bezweifle ich kategorisch. Ist jede Individualisierung der Masse immer auch ein Stück Objektivierung? Das heißt, es kann nur als Objekt betrachtet werden, was da sozusagen jetzt aus seiner Subjektivität herausbegriffen werden soll. Die Benennung von den Kindern, übrigens, es gibt ein Projekt in Yad Vashem, an jedem Mensch hat einen Namen, Kol Echad Yashem, an jedem Mensch hat einen Namen. Und man meint jetzt, indem man dieses Lippenbekenntnis, im Wortsinne Lippenbekenntnis, das heißt, man hat jetzt den Namen ausgesprochen, dass man damit die Menschen individualisiert hat. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn in dem Moment, wie übrigens auch am gefallenen Gedenktag, laufen den ganzen Tag über im Fernsehen die Namen der Gefallenen und eine nach dem anderen. Und in dem Moment, wo sie so abgespult werden, lassen Sie mich mal so sagen, ist schon wieder die Zurichtung aufs Massenhafte schon gegeben. Das heißt, wenn Sie 6 Millionen Namen nennen, Herr Böhme, selbst Sie werden müde. Das heißt also, in dem Moment ist das Individuelle als individuelle Erfahrung nicht mehr zu haben. Nein, ich glaube, das Problem liegt darin, dass es gar nicht so sehr um die Leiterfahrung des Einzelnen gehen kann, wenn Sie das Einzigartige des Phänomens. Es geht darum, nicht, dass die Leute im Rahmen eines massenhaften Apparatur umgekommen sind, sondern dass überhaupt eine massenhafte Apparatur in die Welt gekommen ist. Das heißt, man hat angefangen, Technologie, Bürokratie, Administration, Industrie einzusetzen, um massenhaft Menschen zu ermorden. Dieses Phänomen gilt es zu begreifen und nicht von ungefähr redet man bis zum heutigen Tag in Israel von den 6 Millionen. Das hat Ideologiecharakter natürlich, dieser Spruch. Aber wie soll man denn sonst von diesen Leuten reden? Sie haben es immer mit dem Problem des Massenhaften zu tun, wenn es um eine Masse geht. Jetzt die große Frage ist, ob dieses Problem der Masse ein neues Problem ist. Ich glaube, es ist ein neues Problem, genau in der Dialektik, die ich versucht habe, am Anfang meiner Ausführungen heute zu reden. Als ich sagte, das Zeitalter, das den Anspruch erhebt, das Individuelle sozusagen zum höchsten der Ziele, nicht nur politisch voranzutreiben, sondern auch als Ideal darzustellen, ist ja auch das Zeitalter, in dem es, so nennt es der David Riesman, the lonely crowd gibt, die einsame Masse. Und ich glaube, filmisch ist es sehr schön dargestellt, sowohl von Fritz Lang als auch von Chaplin. Metropolis fängt ja an mit den Schichten, die reingehen und rausgehen, und bei Chaplin, der ist noch erbarmungsloser, diese rennenden Menschen in modern times, die werden mit einmal zu Schafen, das heißt also, mit einmal wird das zu einem Massenphänomen. Ich glaube nicht, dass wir darum rumkommen, von der Masse zu reden, gerade in einem Zeitalter, das die Masse entmassen wollte, das heißt individualisieren wollten. Denn wir kommen nicht darum, unsere Auffassungs- und Warnungsvermögen ist zu sehr beschränkt. Wir müssen verallgemeinern. Wir kommen um das Verallgemeinern nicht herum. Nun müssen wir das auch immer wieder reflektieren. Also da sehe ich das Problem von Adorno nicht an dieser Stelle. Es gibt viele andere Probleme bei Adorno. Das ist nicht das zentrale Problem.
Wenn Blank zuerst und dann, oder Sie einigen sich so.
Ja.
Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, Herr Zuckermann.
Bis morgen früh.
Ja. Also ich würde vorschlagen, weil es doch noch eine Wortmeldung jetzt gibt, dass wir auch von unserer Zeit Gebrauch machen. 16.30 Uhr würde der nächste Vortrag losgehen. Viertelstunde Pause, glaube ich, reicht. Nicht? Dann könnten wir bis 16.15 Uhr jetzt noch hier verweilen. Für den das zu lang ist, hat ja jederzeit so ohnehin die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Aber wir könnten bis 16.15 Uhr dann die Diskussion noch anhalten, wenn Sie einverstanden sind.
Ich bin...
Ja. Okay.
Wolfgang Ma, gäbe es Auschwitz ohne Kapitalismus? Und wenn das so wäre, wäre dann die Nichtwiederholung von Auschwitz mit der Aufhebung des Kapitalismus zusammenzubringen?
Es gibt ja bei Horkheimer den Spruch, man rede nicht über den Faschismus, bevor man nicht über den Kapitalismus geredet hat. 1939, also vor Auschwitz, getroffen. Und das sage ich jetzt, was ich jetzt im Folgenden sage als Marxist. Ich glaube, dass der Marxismus bzw. die Kapitalismuskritik eine ganze Menge beitragen kann, um den Faschismus, vielleicht sogar den Totalitarismus zu erklären. Ich glaube nicht, dass die Kapitalismuskritik fähig ist, Auschwitz zu erklären. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es nicht an der Zeit wäre, dass der Kapitalismus aus der Welt geschaffen wird. Ich will damit lediglich damit gesagt haben, dass die Kategorien, mit denen ich die Auswirkungen des Kapitalismus auf Faschismus und auf die autoritären Staaten erklären kann, nicht hinreichen, um das, was in Auschwitz sich zugetragen hat, zu erklären. Also für mich ist das keine kausale Verschwisterung. Franz Neumann und ich glaube auch der frühe Horkheimer weist uns darauf hin über Faschismus und Kapitalismus, und das würde ich sagen. Also der Faschismus ist auch noch nicht schon unbedingt Auschwitz. Da musste noch etwas Genuines im Nationalsozialismus entstehen. Und ich glaube, da an der Stelle streckt, glaube ich, der Marxismus die Waffen. Also das ist Moishe Poston, der vielleicht das Wichtigste dazu geschrieben hat. Das reicht nicht hin. Das würde jetzt wirklich ein extra Seminar erfordern, um das jetzt genau zu elaborieren. Ich verstehe Ihre Frage. Die treibt mich auch schon seit vielen, vielen Jahren um. Und das ist meine Antwort. Vorläufig habe ich in der Kapitalismuskritik noch nicht etwas gefunden, das mir genuin wesenhaft etwas an Auschwitz erklären kann.
Herr Blank.
Ich möchte zu zwei Punkten, die Sie genannt haben, doch kurz eine Bemerkung machen. Sie betonten, dass natürlich eine der merkwürdigsten oder besonderen Entscheidungsformen dieser ganzen Ereignisse das Massenhafte ist. Aber jede Masse beginnt irgendwo mal mit einem Rinnsal. Die Erfahrung